NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Wenn Sie Urlaub gebucht haben mit Thomas Cook oder Neckermann oder Condor, dann sollten Sie sich morgen im Reisebüro erkundigen, ob dieser Urlaub auch wirklich stattfindet oder leider ausfallen muss. Denn das Touristikunternehmen Thomas Cook steht vor dem Bankrott. Wir haben gleich dazu Einzelheiten. In Bericht und Kommentar ziehen wir eine Bilanz der IAA in Frankfurt, der Internationalen Automobilausstellung. Wir informieren Sie über ein Erdbeben in Albanien und gucken gleich mehrfach auf das Thema Klimaschutz. Denn die Deutsche Bahn hat heute bekannt gegeben, wie sie reagiert auf die Klimabeschlüsse der Bundesregierung. In der Schweiz haben sich Umweltschützer von einem Alpengletscher verabschiedet, der der Erderwärmung zum Opfer fällt. Und in New York kommt man zurzeit eh nicht vorbei an Klimafragen. Deswegen die Frage an unsere Korrespondentin Antje Passenheim. Erstmal der sogenannte Jugendklimagipfel an diesem Wochenende. Was ist dort passiert?
Ja, das war erstmal was ganz Tolles. Das war etwas, was es in der Geschichte der Vereinten Nationen bislang noch gar nicht gegeben hat, nämlich ein jugendlicher Vorgipfel, der den etablierten Politikern so richtig Dampf machen soll. Das ist da passiert. 700 junge Leute waren da, Influencer, Unternehmer, junge Aktivisten, die alle vorgestellt haben, was sie sich wünschen oder was sie sich vorstellen, was zum Klimaschutz beitragen kann. Und es war natürlich auch da UN-Generalsekretär Guterres, und der selber hat gesagt, wo das Problem liegt.
That is one of the problems of world leaders, is that they talk too much and they listen too little.
Ja, er hat gesagt, führende Weltpolitiker reden zu viel, tun zu wenig, hören zu wenig zu, und deshalb geben wir hier den jungen Menschen vorab mal das Feld.
Und was ist mit Greta Thunberg? Die ist in Europa ja, man muss sagen, ein Star in den USA. Welche Figur hat sie da gemacht?
Sie hat hier, das muss man sagen, sie hat diesen Klimagipfel, ja, sie hat sozusagen die PR für den Klimagipfel gemacht, für Guterres. Also der UN-Generalsekretär, das ist ja sein Herzensanliegen, das Klima. Und ich glaube, der war richtig froh, dass Greta Thunberg hier vor 3 Wochen angesegelt gekommen ist. Die Symbolkraft dieses Mädchens hat das Thema Klima hier ganz weit nach vorne gebracht und hat dem Generalsekretär geholfen, Werbung für diesen Klimagipfel zu machen.
Der steht ja unmittelbar bevor, eine große Konferenz, zu der Staats- und Regierungschefs aus allen Ecken und Enden der Welt anreisen und nebenbei bemerkt, bei der Anreise dann auch mächtig CO2 produzieren. Auch die deutsche Delegation tut das, ne?
Auch die deutsche Delegation tut das, weil jetzt, und das wird kritisiert, die Bundeskanzlerin in einem Flugzeug hier an die Ostküste geflogen kommt und die Verteidigungsministerin, die nur ein paar Kilometer weiter weg nach Washington fliegt, in einer gesonderten Maschine fliegt. Das wurde heftig kritisiert. Ich habe dazu die Umweltministerin Svenja Schulze befragt, was sie davon hält. Die war nämlich vorhin hier und hat ein bisschen erzählt, was sie sich vom Klimagipfel vorstellt. Und sie hat mir Folgendes gesagt.
Wir reisen hier alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten an. Wir haben hier eine Menge Termine. Ich will mich nicht in Reiseplanung einmischen. Wir versuchen, so viel es geht, hier gemeinsam zu machen, gemeinsam auch anzureisen und auch wieder abzureisen.
Und ich verstehe, was sie meint. Es sind dabei 3 Minister, und alle 3 Minister, die hier in New York sind, am Rande des Klimagipfels, werden versuchen, auch am Rande etwas zu bewegen. Zum Beispiel Entwicklungsminister Müller will versuchen, die Weltbank dazu zu bringen, ein Millionenpaket zu schnüren, um Wälder zu retten.
Viele Politikerinnen und Politiker reisen an, nicht nur aus Deutschland jetzt zu dieser Konferenz in New York. Das wird ein Riesentreffen, wo man wirklich was beschließen könnte. Ihre Einschätzung als Korrespondentin, wird da etwas bei herauskommen?
Es wird nichts beschlossen werden, denn alles, was hier stattfindet, das sind Zusagen zur Selbstverpflichtung der einzelnen Staaten. Das ist das Ergebnis, was hier rauskommen kann. Denn es heißt, hier soll nur reden, wer auch etwas mitbringt, wer eine Selbstverpflichtung mitbringt, konkrete Selbstverpflichtung. Wer das nicht hat, das hat der Generalsekretär gesagt, der braucht auch gar nicht erst reden. Der bekommt auch nicht diese 3 Minuten, die sie alle nur bekommen. 3 Minuten mit ganz konkreten Vorstellungen. Und diese Vorstellungen, die sollen dann mit zum großen Klimagipfel nach Chile Anfang Dezember genommen werden.
Über all das wird Antje Passenheim in New York weiter berichten. Vielen Dank erstmal. Was Klimaveränderung konkret bedeutet, das kann man beobachten, und zwar weltweit. Erst heute hat die Weltwetterorganisation bekannt gegeben, 2015 bis 2019 wird als die heißeste Periode in die Geschichte eingehen, die jemals gemessen wurde. All das macht auch etlichen Gletschern in den Bergen zu schaffen. In der Schweiz haben heute Umweltschützer eine symbolische Aktion gestartet. Sie haben sich nämlich verabschiedet von einem Alpengletscher im Kanton St. Gallen. Hintergründe von Dietrich Karl Meurer.
Matthias Huss ist der Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes GLAMOS. Er und seine Kollegen vermessen jedes Jahr zweimal viele Gletscher im Alpengebiet. Welches Volumen haben sie? Wie hat sich das Eis bewegt? Oder wie viel Schnee aus dem Winter hat sich in Firn und schließlich in Eis gewandelt? Am 2844 Meter über Meer liegenden Bergmassiv Pizzol, nordwestlich der Schweizer Stadt Chur, stellten die Wissenschaftler um Matthias Huss fest, vor wenigen Jahren gab es dort noch einen stolzen Gletscher. Doch mittlerweile ist der fast vollständig weggeschmolzen.
Er hat in den letzten 10 Jahren etwa 2/3 seiner Fläche und über 80% seines Volumens verloren.
Derzeit erstreckt sich der Gletscher nur noch auf einer Fläche von etwa 4 Fußballfeldern. Und selbst da, so sagt Matthias Huss, müsse man einschränkend erläutern.
Bis vorletztes Jahr war der Gletscher noch zusammenhängend. Das heißt, er hat die ganze Bergflanke mehr oder weniger bedeckt. Letztes Jahr ist er zerfallen in 2 Teile. Dieses Jahr ist er zerfallen in 5 Teile. Wir sehen, dass immer mehr Felsen aus den Bergflanken auf das Eis fallen. Also das Bild, das wir jetzt sehen, ist nicht schön. Es ist ein Übergang von einem vergletscherten Berg zu einer Steinwüste gewissermaßen, wo sehr viel loser Schutt rumliegt. Also wirklich kein schönes Bild.
Statt von einem Gletscher könne man am Pizzol auch von Eisresten sprechen, so Glaziologe Matthias Huss. Die Entwicklung sei kein Einzelfänomen, sondern in den gesamten Alpen zu beobachten.
Wir haben in den letzten 150 Jahren mehr als 500 Gletscher in der Schweiz komplett verloren. Also der Pizzol ist ein weiterer in der Reihe. Es gibt noch sehr viele weitere Gletscher wie der Pizzol, circa 1000, die man in den nächsten Jahrzehnten verlieren wird. Auch die großen Gletscher, die folgen, die brauchen natürlich deutlich länger, bis sie ganz verschwinden. Aber dieser sehr starke Rückgang der Gletscher, der zieht sich durch die Schweiz, durch die ganzen Alpen.
Dabei sei der Grund für das Gletschersterben unstrittig.
Wir können die Ursache ziemlich klar auf die steigenden Lufttemperaturen im Sommer zurückführen. Auch Niederschlag ist wichtig für die Gletscher, wobei der Winterniederschlag ist relativ konstant geblieben in großer Höhe über lange Zeit. Aber die Lufttemperatur ist sehr stark angestiegen und wir hatten in den letzten Jahren einen Extremsommer nach dem nächsten. Und das ist besonders dramatisch für diese kleinen Gletscher wie der Pizzol-Gletscher, da eben diese dann als erste verschwinden.
Mit der symbolischen Verabschiedung des Gletschers verbindet der Glaziologe eine klare Botschaft. Wachrütteln und darauf hinweisen, dass jetzt Aktionen ergriffen werden müssen, um den Klimawandel zu reduzieren. Vor rund einem Monat gab es in Island bereits eine ganz ähnliche Gedenkfeier für einen Gletscher. Die Zeremonie am Pizzol sei nicht davon inspiriert, sondern bereits vorher geplant worden, hieß es.
Dietrich Karl Meurer war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Zu den ganz großen Industriemessen in Deutschland gehört die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt. Sie ist heute zu Ende gegangen. Ihre Ursprünge gehen zurück bis ins Berlin des Jahres 1897. Ausgestellt damals waren 4 Motorwagen, wie das damals hieß. Und nach hat sich die IAA dann entwickelt zu einer der bedeutendsten Autoshows der Welt mit Besucherzahlen, die zeitweise an der Millionenmarke gekratzt haben. Mittlerweile aber kämpft die IAA mit erheblichen Problemen. Das hat sich dieses Jahr wieder gezeigt, trotz aller positiven Meldungen des Veranstalters. Conny Bechstedt.
Der Verband der Automobilindustrie VDA hat die 68. Internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt als Erfolg bezeichnet. In einer Pressemitteilung heißt es, insgesamt seien in den knapp 2 Wochen mehr als 560.000 Besucher zur Messe gekommen. Das sind etwa 250.000 weniger als noch vor 2 Jahren. Begleitet wurde diese IAA von Klimadiskussionen, Demonstrationen und Blockaden. VDA-Chef Mattes sagte, man habe die Debatte über den Klimaschutz auch während der Messe geführt. Außerdem wurde am Rande der Messe über die Zukunft der IAA diskutiert. In welcher Form sie weitergeführt wird und wo die nächste Messe 2021 stattfindet, steht noch nicht fest. VDA-Chef Mattes betonte, die IAA müsse sich von einer reinen Automesse zu einer Mobilitätsplattform wandeln. Mattes hatte während der IAA seinen Rücktritt als VDA-Chef zum Jahresende angekündigt. Damit bleibt auch offen, wer den Verband in Zukunft führen wird.
Die IAA ist also zu Ende und auch wenn es ungefähre Ansagen gibt für die nächste internationale Automobilausstellung in Deutschland, die Messe muss sich neu erfinden, wie die ganze Branche. Wie stehen dafür die Vorzeichen? Hier ist die Meinung von Lars Hofmann.
Ja, es war eine gute IAA. Für mich die beste seit 20 Jahren. Die Autobauer haben endlich Elektroautos im Angebot, die man auch kaufen kann. Natürlich, damit sind längst nicht alle Klima- und Verkehrsprobleme gelöst. Ladesäulen, Reichweite, Preis. Und vor allem, sind sie mit ihren Batterien am Ende wirklich klimafreundlich? Das ist aber nur der eine Teil. Für mich war es eine gute IAA, auch weil es zum ersten Mal ernstzunehmende Proteste gab. Und die haben eine Diskussion in der Autobranche in Gang gesetzt. Über die eigene Rolle beim Klimaschutz. Denn nach wie vor reagiert die Industrie vor allem auf eines. Auf Druck. Nur wegen drohender Strafzahlungen haben sie endlich ihre Elektroautos. Ja, so gesehen die beste IAA seit Jahrzehnten. Es passiert endlich etwas. Die Frage ist nur, ob das auch nach der Autoshow anhält. Und da sind mir spätestens Zweifel gekommen, als mir meine Kollegin eine E-Mail weitergeleitet hat. Gar nichts Besonderes, nur die üblichen Marketingsprüche. Mercedes hat einen SUV, so lang und breit, dass er kaum in die Waschstraße passt. Aber kein Problem. Die Reifen rücken in der Waschstraßenfunktion per Knopfdruck einfach enger zusammen. Oder bei Audi steht ein Konzeptauto wie ein Mondmobil, ohne Scheinwerfer. Die sind aber auch gar nicht nötig, denn begleitet wird das Gefährt von bis zu 5 Drohnen, die vor dem Auto herfliegen und senkrecht von oben alle Schlaglöcher im Innenstadtdschungel optimal ausleuchten. Zuerst habe ich an einen Witz geglaubt, aber diese Branche ist nicht zum Scherzen aufgelegt. Natürlich will die Industrie hier auch zeigen, zu was sie in der Lage ist. Aber angesichts so vieler noch immer ungelöster Probleme bei der Elektromobilität, den Verbrennungsmotoren und all den drängenden Fragen rund um Klimaschutz und Verkehr, lässt mich das dann doch wieder zweifeln. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, dass diese IAA so etwas wie ein Wendepunkt sein könnte. Hin zu mehr Klimaschutz im Straßenverkehr. Wenn ich mir dann aber anschaue, mit welchen technischen Spielereien sich die Branche aufhält und wie eng Politik und Industrie nach dem Dieselskandal wieder zusammengerückt sind, kann ich nur den Kopf schütteln. Mit den Beschlüssen des Klimakabinetts wird die Industrie gehätschelt. Von mehr Druck, die seit Jahren verfehlten Klimaziele möglichst schnell zu erreichen, kann keine Rede sein. Deshalb habe ich die Befürchtung, dass die Aufbruchsstimmung, die von dieser IAA ausgehen könnte, verpufft. Das wäre nicht nur schade. Das wäre fatal. Für uns alle. Und natürlich auch für die Autoindustrie selbst. Die beste IAA seit Jahren? Vielleicht. Das müssen die Autokonzerne jetzt aber unter Beweis stellen. Die Zweifel bleiben.
Der Kommentar im Echo des Tages von Lars Hofmann. Ja, besonders gute Noten hat es nicht gegeben für die Klimabeschlüsse der GroKo in Berlin in den vergangenen Tagen. Wissenschaftler und Oppositionsparteien halten sie für unzureichend. Da fallen dann Begriffe wie lächerlich gering, mutlos oder Pillepalle. Die Sache geht jetzt durch Bundestag und Bundesrat. Veränderungen sind da natürlich programmiert auf diesem Weg. Vor allem die Grünen fordern Verschärfungen. Die Deutsche Bahn hat heute ihrerseits auf die Beschlüsse reagiert. Johannes Frevel.
Keine Fahrpreiserhöhung im Dezember und zudem ein Ticketabschlag von rund 10%, sobald der Gesetzgeber die Mehrwertsteuer für Bahntickets von 19% auf 7% senkt. Die Deutsche Bahn will ihre Fahrgastzahlen stark steigern und auch bei Gütern deutlich mehr Verkehr auf die Schiene holen. Bis 2030 sollen insgesamt 86 Milliarden Euro in ein besseres Netz und mehr Züge fließen. 24 Milliarden davon muss die Bahn selbst bezahlen, kann nach den Klimabeschlüssen aber nun insgesamt auch 20 Milliarden Euro mehr aus dem Bundeshaushalt erwarten. Bahnchef Richard Lutz sprach vom größten Investitionsprogramm seit mehr als 180 Jahren und sagte bei einer Telefonpressekonferenz in Berlin:
Wir spielen nun voll auf Angriff und Ausbau, um massiv Verkehr auf die Schiene verlagern zu können. Wir sprechen über nicht mehr und nicht weniger als einen Wendepunkt in der Wahrnehmung der Eisenbahn in Deutschland. Wir sind unverzichtbarer Teil der nationalen Anstrengung, die nun nötig ist, um Deutschlands Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung und den Klimawandel zu leisten.
In den vergangenen Jahrzehnten hat die Bahn 70% CO2 eingespart. Der Fernverkehr fährt bereits komplett mit Ökostrom. In den nächsten Jahren werden nicht nur Weichen gewechselt, Schienen getauscht und 2000 Brücken erneuert. Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla ordnet die Rolle der Bahn bei Klimaschutz und Verkehrswende ein.
Das ist deshalb besonders wichtig, da das Bahnnetz das Rückgrat der Mobilitätswende ist. Ohne massive Investitionen in die Schiene droht die Mobilitätswende zu scheitern. Wir müssen hier mit der digitalen Schiene Deutschland, so schnell es irgend geht, eine grundlegende Transformation des Bahnsystems starten. Bis zu einem Drittel mehr Kapazität erwarten wir uns hiervon auf dem Netz. Dazu kommt mehr Pünktlichkeit, mehr Zuverlässigkeit und die Entwicklung einer Zukunftstechnologie, um die man uns in ganz Europa, vielleicht weltweit, beneiden wird.
Im Fernverkehr soll die Zahl der Fahrgäste in den nächsten 10 Jahren verdoppelt werden, im Nahverkehr, vor allem bei Arbeitspendlern, um 1 Milliarde steigen. Die Bahn rechnet allein durch die Mehrwertsteuersenkung mit jährlich mindestens 5 Millionen mehr Fahrgästen im Fernverkehr. Bahnchef Richard Lutz kündigt ein milliardenschweres Einkaufsprogramm an, um vor allem zwischen Berlin und München sowie Köln-Rhein-Main 2022 weitere Hochgeschwindigkeitszüge auf die Strecke zu schicken.
Mehr Fahrgäste brauchen mehr Sitzplätze. Deshalb stocken wir unsere Zugflotte noch weiter auf und bestellen 30 zusätzliche Züge für den Hochgeschwindigkeitsverkehr. Da sind über 13.000 weitere Sitzplätze pro Tag. Ab 2022 sollen die zusätzlichen Züge auf unseren Schnellfahrstrecken zum Einsatz kommen und mit Tempo 300 das Angebot für die Reisenden deutlich verbessern.
30 deutsche Großstädte will die Bahn im Halbstundentakt, europäische Metropolen mindestens stündlich mit Zügen verbinden. Dadurch soll Verkehr massiv auf die Schiene verlagert werden.
Apropos Reisen, Thomas Cook ist nun wirklich ein Traditionsunternehmen. Der britische Reisekonzern ist knapp 180 Jahre alt, doch seine Zukunft ist unsicherer denn je. Die Manager müssen schnellstens eine 3-stellige Millionensumme herbeischaffen, sonst droht die Pleite. Und betroffen wären auch die deutschen Ableger Condor und Neckermann. Im schlimmsten Fall müsste Thomas Cook aktuell rund 600.000 Touristen irgendwie zurückholen aus ihren Urlaubsorten, ohne dass klar ist, wie das funktionieren kann. Einzelheiten von Imke Köhler aus London.
Bisher ist nicht klar, ob Thomas Cook gerettet ist oder nicht. Aus den Krisengesprächen im Laufe des Tages ist nichts nach außen gedrungen. Thomas Cook hat einmal mehr mit potenziellen Geldgebern gesprochen. Der Reisekonzern braucht dringend eine Zusage über weitere 200 Millionen Pfund. Dass die britische Regierung Thomas Cook zur Seite springt, gilt als unwahrscheinlich. Auch sie war vom Touristikkonzern zuletzt um Hilfe gebeten worden. Außenminister Dominic Raab hielt sich diesbezüglich heute aber sehr bedeckt.
We don't systematically step in with the taxpayers' money. When businesses are going under, unless there's a good strategic national interest for doing so.
Wir springen nicht gezielt mit Steuergeldern ein, wenn Unternehmen untergehen. Es sei denn, es gibt ein strategisches nationales Interesse, dies zu tun, so Dominic Raab. Er machte aber deutlich, dass die britische Regierung Notfallpläne ausarbeitet, um gegebenenfalls gestrandete britische Urlauber wieder nach Hause zu holen. Es könnte für Großbritannien die größte Rückholaktion in Friedenszeiten werden. Insgesamt sind derzeit rund 600.000 Kunden mit Thomas Cook in der Welt unterwegs. Unter ihnen sind etwa 150.000 bis 160.000 Briten. Eine sehr hohe Zahl dürfte auch auf deutsche Urlauber entfallen. Konsequenzen der Krise sind jetzt schon spürbar. So konnte eine britische Reisegruppe zunächst ihr Hotel im tunesischen Ort Hammamet nicht verlassen. Das Hotelpersonal wollte die Gäste nicht abreisen lassen, aus Angst, vom Reiseveranstalter Thomas Cook kein Geld mehr zu erhalten. Gary Seal, der inzwischen zurück in Manchester ist, sprach mit der BBC über das, was sich gestern Abend in der Hotellobby abgespielt hat.
And we found out that an old lady just paid £2,500 under some duress to the reception. So that she can leave that night.
Wir fanden heraus, dass eine alte Dame gerade genötigt worden war, an der Rezeption 2.500 Pfund zu bezahlen, damit sie abreisen konnte. Im Laufe des Abends hat dann das Sicherheitspersonal die Eingangstüren blockiert und uns daran gehindert zu gehen. Wir wurden dort gefangen gehalten. Möglicherweise war das nicht der einzige Zwischenfall dieser Art. Im gleichen Hotel soll es später sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Insgesamt wächst die Nervosität bei den Kunden von Thomas Cook. Ein junger Mann hat Sorge, seinen ersten Arbeitstag beim neuen Arbeitgeber zu verpassen, wenn er nicht rechtzeitig zurückkommt. Eine Frau, die sich nach einer überwundenen Krebserkrankung mit einer Reise beschenken wollte, hat Sorge, gar nicht erst abfliegen zu können. Es sind Geschichten aus allen Lebenslagen, die die Konzernkrise nun an die Öffentlichkeit bringt. Derzeit, betont Thomas Cook, laufe der Flugbetrieb normal. Wie lange das noch der Fall sein wird, ist allerdings ungewiss.
Ein Bericht von Imke Köhler für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Albanien meldet an diesem Wochenende eine Serie von Erdbeben. Auch in der vergangenen Nacht hat die Erde in der Region gebebt. Die Behörden sprechen vom schwersten Vorfall dieser Art seit Jahrzehnten. Es gibt etliche Verletzte, berichtet unser Südosteuropa-Korrespondent Sirjan Govidarica.
Dieser Frau aus der Hafenstadt Durres sitzt der Schrecken noch in den Knochen. Es war sehr schrecklich. Wir konnten einer Wasserzisterne, die aus dem 6. Stockwerk fiel, gerade noch ausweichen. Die Wände wackelten, Mörtel fiel auf den Boden. Das war ein unvorstellbarer Schrecken. Wir waren alle vier hier und rannten so schnell, wie wir konnten. Das stärkste Beben ereignete sich gestern Nachmittag in der Nähe von Durres und hatte nach Angaben des albanischen Verteidigungsministeriums eine Stärke von 5,8. Bis in die Nacht hinein bebte die Erde weiter. Insgesamt gab es nach offiziellen Angaben mehr als 100 Nachbeben. Immer wieder rannten die Menschen in Durres, aber auch in der Hauptstadt Tirana in Panik auf die Straßen. Insgesamt 108 Menschen seien verletzt worden, meldeten albanische Medien, die meisten von ihnen leicht. Nach einer Krisensitzung der albanischen Regierung in der vergangenen Nacht hieß es, dass zahlreiche Gebäude beschädigt seien. Laut Verteidigungsministerin Olta Djashka sind die Schäden jedoch nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet. Das war ein Tag mit viel Angst und Panik für die Bürgerinnen und Bürger, auch für mich und meine Kollegen, als wir auf Informationen zu den Sachschäden warteten. Jetzt haben wir ein klares Bild der Situation und wir sind ein wenig erleichtert, weil die Sachschäden viel geringer sind, als wir am Anfang gedacht haben. Und was noch wichtiger ist, es gab keine Toten und keine ernsthaften Verletzungen. Und das ist das Wichtigste. Nach Regierungsangaben sind 2200 Polizisten und 400 Feuerwehrleute in Bereitschaft, um bei eventuellen weiteren Nachbeben schnell reagieren zu können. Verteidigungsministerin Olta Djashka: Das war ein sehr belastender Tag für alle lokalen und zentralen Strukturen, für die Notfallstäbe, für die Staatspolizei und für die Rettungsdienste. Sie haben bereits ab der ersten Stunde dieser Naturkatastrophe sehr engagiert gehandelt. Erdbeben sind im Mittelmeerraum keine Seltenheit. Erdstöße wie an diesem Wochenende sind aber laut Experten außergewöhnlich. Die albanische Regierung sprach vom schwersten Beben in Albanien seit 30 Jahren. Ministerpräsident Edi Rama sagte wegen der Erdbebenserie seine Teilnahme an der UNO-Vollversammlung in New York ab. Jetzt werde zunächst geprüft, ob den Betroffenen aus dem Staatshaushalt geholfen werden könne oder ob weitere Hilfen notwendig seien. Die Schäden seien zwar in der Gesamtschau nicht so groß, so Edi Rama, für jede betroffene Familie jedoch schon. So auch für die Frau aus der Hafenstadt Durres. In dieser Wohnung kann ich nicht mehr wohnen. Bis das Haus repariert wird, kann ich hier nicht mehr hin. Ich habe große Angst. Meine Kinder sind krank und ich kann hier drin nicht bleiben.
Und dann gedenken wir noch des Schriftstellers Günter Kunert. Wie heute bekannt wurde, ist er gestern gestorben, im Alter von 90 Jahren. Kunert gilt als einer der wichtigsten deutschen Schriftsteller der Gegenwart. Er wurde mit etlichen Literaturpreisen ausgezeichnet, vor allem für seine Gedichte. Wegschilder und Mauerinschriften hieß sein erstes Buch aus dem Jahre 1950. Sein neuestes, vor kurzem erschienen, Zu Gast im Labyrinth. Seine Texte haben sich vor allem auseinandergesetzt mit dem DDR-Regime, dem Nationalsozialismus und der allgemeinen Fortschrittsgläubigkeit. Klaus Röck mit einem Nachruf auf Günter Kunert.
Ich bin so unweise, wie ich es immer war, und habe mir meine Naivität bewahrt.
Von der gefürchteten Altersweisheit, so Günter Kunert augenzwinkernd, sei er nie heimgesucht worden. Ein höflicher und zurückhaltender Herr, ein geistreicher und manchmal scharfzüngiger Lyriker und Literat. Naiv, aber nicht unbedarft, sarkastisch, aber nicht verbittert, ein Warner und Skeptiker.
Ich habe ja den Spitznamen der männlichen Cassandra von Kais Borstel, aber im Laufe meines Lebens und meines Schreibens hat sich leider, muss ich sagen, meine Skepsis nicht verringert, sondern vergrößert.
Geboren wurde er 1929 in Berlin. Einfache Verhältnisse und eine staatlich verpfuschte Kindheit, wie er sagte. Die Nationalsozialisten verwehrten dem sogenannten Halbjuden eine höhere Schulbildung, aber seine jüdische Mutter lehrte ihn früh das Lesen. Viele von Kunerts nächsten Verwandten wurden Opfer des NS-Terrors. Er selbst hatte Glück.
Als die Rote Armee kam, waren wir praktisch gerettet. Denn hätte Herr Hitler noch eine Weile weiter regiert, dann wären wahrscheinlich auch meine Mutter und ich dran gewesen.
Eigentlich wollte Günter Kunert Maler werden, doch der Drang zum Schreiben war stärker. Und so schmiss er sein Studium an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee und widmete sich ganz dem Wort. Die junge DDR suchte neue Autoren. Kunert wurde entdeckt und gefördert. In den 60ern zweifelte er zunehmend am SED-Regime und wurde kaum noch gedruckt. 1979 siedelte Kunert über in die Bundesrepublik. In der neuen Heimat Kais-Borstel fühlte er sich immer von den Menschen verstanden.
Sie sind freundlich, hilfsbereit und haben ja eigentlich den falschen Ruf der Nordlichter. Sie seien stur oder introvertiert, was überhaupt nicht stimmt.
4 Jahrzehnte lebte er in Schleswig-Holstein und freute sich, wenn ihn die Dorfnachbarn liebevoll ihren Dichter nannten. Denn die Lyrik stand immer im Mittelpunkt seines Schaffens.
Und um diesen Kern, die Lyrik, gruppieren sich dann die kleinen Prosastücke, die manchmal lyrische oder poetische Züge haben. Aus diesen kleinen Prosastücken entwickelten sich Geschichten und danach dann Essays, Hörspiele, Fernsehfilme und dergleichen. Aber der Kern ist eben die Lyrik.
Und dann war da noch das Big Book, an dem er unermüdlich arbeitete.
Das sind Erinnerungen, das sind Überlegungen, das sind Skizzen, Beschreibungen von Dingen. Das ist ein Gemengsel aus ganz unterschiedlichen Texten.
Günter Kunert, ein selbstironischer Melancholiker, der auch im hohen Alter noch erstaunlich geisteswach wirkte, aber ganz sicher niemals altersweise werden wollte.
Jetzt zum Sport im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Nicole Seifert. Wir fangen mal an mit dem 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Gerade spielt Frankfurt gegen Dortmund. Dortmund will ja an den Bayern vorbei auf Tabellenplatz 2, aber dafür müssen sie mal siegen. Wie sieht's denn jetzt aus zur Halbzeit?
Ja, es ist Halbzeit, wie gesagt, es steht 1:1 zwischen Frankfurt und Dortmund. Axel Witzel traf in der 11. Minute zum 1:0 für Dortmund. Das sah es noch gut aus. Ja, die haben aber dann zu wenig gemacht. André Silva traf nämlich kurz vor der Pause für Frankfurt dann zum 1:1 und das auch der Halbzeitstand Frankfurt-Dortmund 1:1. Zuvor hat Borussia Mönchengladbach gegen Düsseldorf 2:1 gewonnen und sich nach dem 0:4 Totalausfall gegen Wolfsberg in der Euroleague wieder berappelt. Dabei hatte Düsseldorf erstmal gut gemacht und gut angefangen. 7. Minute die 1:0-Führung. Gladbach weiter unter Schock. Doch dann wurde Mitte der zweiten Hälfte bei Gladbach Markus Thuram eingewechselt und der sorgte dann für den Ausgleich und kurz vor Schluss für den 2:1 Siegtreffer. Erleichterung daher auch bei Gladbachs Trainer Marco Rose.
Nach dem Donnerstag, nach 8 Monaten ohne Heimsieg und mit der ersten Halbzeit dann auch, wo wir nicht gut gespielt haben, trotzdem auch schon Möglichkeiten hatten, war es heute einfach wichtig für uns und unser Gefühl und auch das Gefühl der Fans, dass wir zweite Halbzeit das Spiel noch gedreht haben.
Der Gladbach schiebt sich damit nämlich vor Leverkusen, jetzt auf den 6. Tabellenplatz. Auf der anderen Seite entsprechend Frust bei Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel.
Ja, wenn man kurz vor Schluss verliert, ist das immer bitter. Und wir brauchen uns darüber aber nicht beklagen, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht an die Leistung angeknüpft haben, die wir in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Und haben dadurch Gladbach wieder ins Spiel kommen lassen. Das ist sehr ärgerlich, weil hier hätten wir heute nicht verlieren brauchen.
Tja, ein Sieg hätte nämlich gut getan. Jetzt beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsplatz nur noch einen Punkt.
In der zweiten Liga ist der HSV wieder nach vorne gerutscht an Spitzenreiter Stuttgart dran. Wie kam's?
Ja, Hamburg hat gegen Erzgebirge Aue 4:0 gewonnen, verteidigt damit den 2. Tabellenplatz. Damit bleibt es ja auch spannend und ziemlich eng an der Tabellenspitze. Stuttgart, Hamburg und Bielefeld trennen nämlich jeweils nur noch einen Punkt da oben. Außerdem trennten sich Osnabrück und St. Pauli unentschieden 1:1. Damit bleiben beide weiter im Mittelfeld. Und Dresden hat gegen Regensburg 2:1 gewonnen.
Sebastian Vettel durfte endlich mal wieder bei einem Formel-1-Rennen ganz oben auf dem Treppchen stehen. Wie lang ist das nochmal her, der letzte Formel-1-Sieg?
Ja, man glaubt es kaum. Das letzte Mal, dass Sebastian Vettel ein Rennen gewonnen hat, ist jetzt über ein Jahr her. Das war letztes Jahr im August. Und jetzt hat er eben beim Nachtrennen in Singapur seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Vettel hat es einfach clever gemacht heute. Eine gute Boxenstrategie hatte er nach dem turbulenten Rennen. Dritter wurde übrigens Max Verstappen, vierter WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Der führt aber die Gesamtwertung weiter mit großem Vorsprung an.
Der Sport mit Nicole Seifert. Vielen Dank. Das war das Echo des Tages. Uns gibt's natürlich im Netz unter wdr5.de oder ndr.de/info, unser täglicher Podcast. Das war's von mir. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.